Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Click and Rush Episode 12. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky und was habe ich noch vergessen? Nichts, hoffentlich.
Ich bin Joachim Ebel auf denselben Plattformen zu finden wie der werte Herr neben mir, über mir, in meinem Ohr, whatever.
Präsentiert wird unsere 12. Folge wie jede Woche von manscaped.com. Wir haben schöne Memes, ich weiß nicht, ob du die überhaupt gesehen hast, zugeschickt bekommen, wo sie insbesondere gefreut worden ist, dass du immer über den Nasenhaartrimmer sprichst. Ist dir das aufgefallen?
Ja, natürlich. Ich habe es ja geteilt. So folgst du mir.
Ja, ich lese bei so gut wie niemandem Stories oder sehe keine Stories, weil ich weiß auch nicht wieso, habe ich mir irgendwie nie angefangen. Das Gute ist, es gibt ein Update von dem Gerät und ich habe es nicht, aber es gibt einen Weedwacker 3.0 Pro und ich habe mir nur sagen lassen von jemandem, der ihn hat, das ist kein, also in der Regel gibt es ja bei so Geräten, also gerade im technischen Bereich, gibt es dann einen 3.0 Pro XYZ und dann denken alle, wow, und da steht halt dann irgendwie drin, sich der Prozessor ist schneller, damit kann man auf die Autobahn fahren oder so, aber das ist ja sowas, was Manscaped jetzt schon eine ganze Zeit lang hat. Wenn sie was verbessern, dann verbessern sie was. Und das Ding muss nochmal überdurchschnittlich gut gewesen sein und das für einen relativ günstigen Preis. Also ich finde das schon einigermaßen erstaunlich. Die haben jetzt also einen 3.0 Weedwacker auf den Markt gebracht. Das heißt, das wäre im Zweifel was für dich. Da ist eine Augenbrauen-Trimmerklinge mit dabei.
Oh,
der ist
das
wasserdicht.
War ich
auch. Und logischerweise, also der gewohnt gute Akku, das ist ja eigentlich aus meiner Sicht, da sprechen wir nicht drüber, aber ist aus meiner Sicht eigentlich der Hauptgrund pro Manscaped, weil die Dinger einfach relativ lang halten und wenn du die halt einmal auflädst, dann kannst du die problemlos mit in Urlaub nehmen oder auf Reisen, was jetzt bei mir ja wieder ansteht und dann ist auch klar, dass das alles funktionieren wird. Und sie haben dieses Doppelklingensystem, das es gibt, damit überhaupt quasi alles erwischt wird, ist neu, rotiert wohl etwas besser und eben dieser Augenbrauen-Trimmer-Aufsatz, den ich für einen ziemlichen Gamechanger halte, wenn das funktioniert. Das heißt, das Ding müssen wir uns, glaube ich, mal ordern hier. Und wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr das gerne auch tun. Ihr kriegt gewohnt 15% Abzug mit unserem Code Klick. Den verlinken wir natürlich selbstverständlich nochmal. Und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, Free Shipping. Also es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht auszuprobieren. Es sei denn, ihr seid 14 und habt noch keine Haare an den Stellen, wo man sie nicht haben möchte.
Ja, also ich rasiere meine Augenbrauen momentan noch immer mit meinem, ja, keine Ahnung, ganz normalen Rasierer, da gibt's einen Aufsatz und den lege ich immer drüber. Vielleicht wäre das echt nicht schlecht. Ich glaube, das muss ich mir zulegen, da werde ich nicht drum kommen.
Ja, ich lasse das beim Friseur machen, aber je nachdem, wie gut ich da
bin. Der feine Herr.
Ja, der schimpft mich sonst immer, der Kollege, aber ich habe dem auch schon, also das ist ja logischerweise ein Profi, und ich habe dem aber auch schon von den Manscaped-Geräten berichtet und der ist auch nicht uninteressiert. Für sich selbst vor allen Dingen, also weiß nicht, ob das dann für den Friseurbereich nicht ein bisschen zu, also da muss ja immer fancy aussehen, logischerweise, sonst ist ja nichts.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Gut, rasieren wir einen Manager mal wieder, weil, und das kommt irgendwie erstaunlich und irgendwie auch nicht, Vitor Pereira nicht mehr Trainer bei den Wolverhampton Wanderers, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, das ist glaube ich aber eine klassische Beurlaubung oder ist der Vertrag schon aufgelöst, ich glaube auf jeden Fall, er ist nicht mehr da. 45 Tage, das ist eigentlich die Zahl, die erstaunlich ist nach der Vertragsverlängerung, da haben wir hier auch ganz kurz drüber gesprochen, dass wir den Zeitpunkt nicht so ganz verstanden haben, hat nochmal einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben am 18. September und das ist nicht gut gealtert. Immer noch sieglos am Ende der Tabelle, deshalb diese ja, wie soll man sagen, Entscheidung, die irgendwie fast überfällig wirkte. Was ist dein erster Gedankengang dazu?
Ja, das ist eigentlich klar war. Also wir haben es letzte Saison schon gesagt, dass das eigentlich, also Respekt dafür, was er geleistet hat, da gibt's ja gar keine Diskussion. Das war wirklich herausragend. Die Serie war so auch, glaube ich, nicht zu erwarten. Also ich hätte es nicht erwartet. Und dann sowas hinzubekommen, Respekt, muss man auf jeden Fall sagen. Aber trotzdem muss man ja schon auch wirklich zugeben, dass es eben klar war, dass der am Ende des Tages dann gehen wird. Wann, weiß ich nicht genau, dass das dann so schnell früh kommt, vor allem weil, wann hat er seinen Vertrag verlängert?
Ja, 18. September.
18. September und dann jetzt schon weg. Das war ja eigentlich zu erklären, war ja eigentlich klar. Das war mit Sicherheit ein Zeichen zu sagen, hey, wir verlängern jetzt mit ihm, weil wir wollen ein Zeichen nach außen setzen und so weiter und so fort. Aber es war mir klar, dass es jetzt nicht ewig gehen wird, vor allem mit dieser Serie und vor allem mit diesem Kader. Der ist einfach nicht gut genug. Schaut euch den Kader mal an und erzählt mir zwei Geschichten zu zwei Spielern und ihr seid echt gut. Das ist einfach kein guter Premier League Kader und das werden wir diese Saison auch sehen. Die werden also runtergehen, weiß ich nicht, aber sie werden auf jeden Fall bis zum Schluss unten drin stecken.
Ja gut, im Grunde ist eigentlich alles wie immer bei den Wolves, weil ich habe das irgendwo stehen, ich muss nochmal schauen, ob ich das finde. Ich glaube, genau, und zwei der letzten drei Weihnachtsfeste sind sie in der Abstiegszone gewesen. Und dann kam aber Lopetegui mit einer brutalen Rettung und dann eben zuletzt Vitor Pereira. Und das muss man ihm ja lassen. Da waren ja fantastische Dinge dabei im Frühjahr. Also diese Rekordsiegesserie, die ja alleine dafür gesorgt hat, dass sie eben drin geblieben sind, auch wenn es dann zum Schluss der Saison ja schon gnadenlos ausgelaufen ist. Das ist ja eigentlich gar nicht die Wahrheit, dass es 0 aus 10 sind, sozusagen, sondern es geht ja viel, viel tiefer zurück, das Ganze, weil sie ja ganz zum Schluss auch schon nicht mehr gepunktet haben. Und das heißt, es läuft jedes Jahr auf das Gleiche hinaus, dass sie am Ende Weihnachten, okay, jetzt ist halt November, einen Monat früher dran oder zwei, ganz wie ihr es haben wollt, wieder einen neuen Trainer suchen, der dann wieder wahrscheinlich im Winter in Frankreich einkaufen darf und sich da ein paar vernünftige Spieler aussuchen darf, 2 oder 3, und dann gibt's wieder einen Run, weil halt der Kader dann doch im Vergleich zu den anderen noch ein bisschen besser ist, mit dem Unterschied dieses Jahr, da werden wir vielleicht auch noch später drüber reden, dass Sunderland als Aufsteiger schon mal nicht mit drunter zu fallen scheint. Das heißt, die drei, die immer dümmer waren oder schlechter waren als du, die gibt's dieses Jahr vielleicht so nicht. Und das ist dann schon so, dass man sagt, oh, Mist. Und das ist aus meiner Sicht dann auch mit ein Grund, warum, also man muss ja fairerweise dazu sagen, man kann das ja so oder so sehen mit der Vertragsverlängerung. Man kann auf der einen Seite sagen, okay, da scheint man trotzdem vom Trainer überzeugt zu sein, der ja, muss man ja sagen, sehr beliebt war im Verein und vor allen Dingen auch im Umfeld. Der hat ja die ganz richtigen Dinge gesagt, das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal diskutiert, dass der öfter in Wolverhampton sich einen zur Brust genommen hat und dann auch viel mit Fans gesprochen hat. Und da gab es ja diesen Wahlspruch, erst Punkte, dann Pints. Und das kommt natürlich dann ganz gut an in den West Midlands. Das hat er getan, war so jemand, der offensichtlich irgendwie die Mannschaft ganz gut hat ansprechen können, weil er sehr ehrlich war, weil er gutes Temperament hatte und weil er aber auch sowas wie ein Alleinherrscher war. Und das scheint gut angekommen zu sein, auch innerhalb des Vereins, war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so unwichtig, weil das darf man ja auch immer nicht vergessen. Es sind ja nicht nur die Spieler gegangen im Sommer, sondern es gab ja auch diese ganze Posse da um Matt Hobbs, dem Sportdirektor, der eigentlich aus meiner Sicht immer ganz gut funktioniert hat. Dann haben sie ein paar Mal wegen Misconduct dran bekommen, aber wollten den oder mussten den umstrukturieren. Auch der hat ja schon mit den Nicht-Investitionen von Fosun gearbeitet, ist jetzt dann, hat er dann keinen Bock mehr gehabt, ist gegangen, dann haben sie ein neues Führungsteam eingebaut. Ehrlicherweise von den Sommertransfers haben jetzt aus meiner Sicht nicht so viele funktioniert, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass Pereira nicht mehr im Amt ist. Und ich habe jetzt nur gelesen, ich glaube Talksport war das, die geschrieben hatten, dass Pereira wohl selbst auch schon jetzt für sich gesagt hat, das war ein grober Fehler, im Sommer nicht schon gegangen zu sein und vor allen Dingen den Vertrag noch verlängert zu haben. Ich würde fast sagen wollen, dass die Vertragsverlängerung wesentlich finanziell für ihn hoffentlich gelohnt haben wird, weil da wird er auch schon gewusst haben, worauf es hinausläuft. Jedenfalls im Sommer Chaos, kein Führungsteam, das auch vor allen Dingen ihn unterstützt hat, bei den mehr als guten Ansätzen, die glaube ich, die gab es ja unter ihm, das muss man schon so sagen. Und dann kommt da ein Kader hin, der einfach nicht ausreicht, würde ich sagen, von den bisherigen Neuverpflichtungen. Waren wohl nicht so viele auf Pereiras Mist gewachsen. Ein paar von denen funktionieren okay, ein paar von denen funktionieren überhaupt gar nicht. Sie haben nicht die Jungs bekommen, die er wollte. Das ist ja, glaube ich, auch klar geworden. Also da gab es Juan Luis Sanchez, den er gerne gehabt hätte, Crisantos Uche, den er gerne gehabt hätte, der ja dann zu Matt Hobbs gegangen ist, witzigerweise. Dann haben sie mit Hayden Hackney geflirtet, das ist auch nichts geworden. Also kurzum, er hat nichts bekommen von dem, was er wollte. Und am Ende ist aus Wolverhampton, das haben wir hier mehrfach schon besprochen, ja auch ein Team geworden, das eigentlich ja ganz viel über die Basics kam. Und dafür haben sie dann auch zu viele Gegentore kassiert. Dafür sind dann auch die Jungs, die letztes Jahr dafür verantwortlich waren, dass der Klassenerhalt geschafft worden ist. Wie zum Beispiel, wie heißt er, der Innenverteidiger?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Ich bin jetzt dumm. Wie heißt er? Jetzt muss ich schnell nachschauen. Den sie im Winter geholt haben, der uns beiden ganz gut gefallen hat.
Akpadu.
Akpadu, genau. Der hat gar keine Form mehr. Also den finde ich in der Saison wirklich fast Wahnsinn, nicht wiederzuerkennen. Ja, und da sind wir jetzt genau da. Es gibt vorne keinen, der, also klar, Strand Larsen war ja auch so ein Thema, im Sommer geht er nicht. Jetzt hat der zum ersten Mal ja zumindest dann getroffen, vor 2 Wochen, glaube ich, in dem Spiel. Akpadu hat jetzt am Wochenende wieder rot gesehen gegen Fulham. Also die Leistungsträger, die performen auch nicht. Und das ist dann auch so ein Grund. Ich bin aber auch nicht im Thema, muss ich sagen, gewesen jetzt. Ich habe nicht ganz gerafft, warum João Gomes jetzt plötzlich nicht spielt. Das habe ich, also die Positionsbesetzungen, die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aro Kodare, von dem erwarte ich mir sogar noch ein bisschen was, aber das war auch noch nichts bis dato. Also lange Rede, kurzer Sinn, es hat gar nichts funktioniert bei Wolverhampton in der Saison. Und dass man dann jetzt mit Blick auf das, was ansteht, auch Länderspielpause und so, dann jetzt reagiert, finde ich nicht so erstaunlich.
Wie gesagt, mich überrascht es auch nicht, und dass du natürlich jetzt um diese Zeit dann nochmal probierst, etwas zu verändern, ist ja auch klar, im Hinblick darauf, dass du einfach hoffst, dass ja irgendjemand nochmal irgendwas zündet. Das ist ja auch ganz normal. Deswegen auch das wundert mich überhaupt nicht.
Ja, es gab ja schon, also da sieht man auch mal, wie bescheuert teilweise die Führung ist von den Wolverhampton Wanderers. Es gab jetzt Gerüchte, dass sie als allererstes wohl an Gary O'Neill gedacht haben. Das ist jetzt, was man liest, so von vernünftigen Quellen, hat sich wohl zerschlagen, auch weil Jeff Shee, also der Präsident und Vertreter von der Fossum Group, verstanden hat, dass das nicht darstellbar wäre gegenüber so einer Fanschar sozusagen. Aber das war wohl eine Idee, den direkt wieder zurückzuholen. Und das wäre ja eigentlich nur das Eingeständnis, dass man sich in einem Jahr überhaupt gar nicht weiterentwickelt hätte. Also ich weiß auch nicht. Und ich lese auch übrigens gerade, dass die Fans auch ziemlich sauer darüber waren, dass weder André noch Joao Gomez in der Startformation gewesen sind. Also ja, es hat sich auch schnell gedreht gegenüber Pereira wohl. Auch das habe ich jetzt nicht so vernommen, aber ich habe es gelesen, dass dann auch schon Rücktrittsforderungen erste kamen von den Fans. Also das ist so die ganz klassische Situation von da hat sich ganz schnell was entladen an einer nicht vorhandenen sportlichen Erfolgsgeschichte. Also ich meine, man könnte jetzt auch nochmal hergehen, und das haben wir ja letztes Jahr dann auch getan, als sie da so viel gewonnen haben, und nochmal schauen, gegen wen haben sie eigentlich diese Rekordserie Mitte März da gemacht. Das finde ich allerdings nicht zielführend, weil das haben wir damals auch schon rausgearbeitet, muss es ja trotzdem erstmal machen. Das war, glaube ich, was Gutes. Bis heute bleibt für mich der eigentliche Schwachsinn, und das hat Geld gekostet und auch Zeit gekostet, ist die Vertragsverlängerung. Wie gesagt, man kann es aus Zeichen werten. Wir haben das damals schon etwas kritischer beäugt, dass dem so ist. Und jetzt ist halt das Kapitel Vitor Pereira zu. Und ich bin jetzt aber ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos. Muss man gerade mal schnell reinschauen, wer denn die potenziellen Nachfolger sind. Aber ich bin ein bisschen ratlos, wen ich da jetzt hinstellen würde. Wo ich jetzt sagen würde, das wird auf jeden Fall gut gehen. Es gab sogar Gerüchte, dass sie sich mit Ange Postecoglou auseinandergesetzt hätten, der wohl aber nicht zur Verfügung steht. Erik ten Hag kommt immer wieder komischerweise zumindest bei mir vor. Ich weiß aber nicht, ob die Quellen dann einigermaßen vernünftig sind, aber ja, es scheint echt so zu sein. Also das ist ja auch crazy, ey. Ja, muss man gerade schnell schauen, was zum Beispiel Athletic, die sind ja eigentlich ganz gut. O'Neill ist raus, Michael Carrick, Rob Edwards scheinen die anderen beiden zu sein. Ja, okay. Genau, also das sagen jetzt die etwas seriöseren Medien. Weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Also klar, Carrick würde ich in der Premier League gern mal sehen. Rob Edwards hat mir schon was angeboten. Das ist okay. Aber irgendwie sieht's nicht gut aus, ne? Muss man ehrlich sagen. Ja. Also ich hab die Sorge, dass dieses ewige Flirten mit dem Abstieg jetzt dann irgendwann mal nicht mehr gut geht.
Ja, ich glaube auch nicht. Vor allem auch, wie gesagt, also ich erinnere mich daran, dass die aufgestiegen sind, waren die eines der heißesten Projekte Europas. Sie waren Vorreiter für viele Leute, für viele Teams auch, die das nachgemacht haben. Und jetzt ist es einfach nur noch graues Mittelmaß und nicht einmal mehr das. Also es ist einfach die Scheune, die jemand einfach jahrelang stehen hat lassen. Und genau so sieht's aus. Also es wittert und ja, ergraut, und irgendwann wird diese Scheune einstürzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, und das wird dieses Jahr der Fall sein. Das geht nicht mehr gut, glaube ich. Und selbst wenn, dann wird es nächstes Jahr sein, weil ich sehe nicht, dass da jetzt jemand kommt und sagt, ja gut, dann bringen wir es jetzt mal wieder auf Vordermann. Dann ist es halt nächstes Jahr soweit.
Ja, genau. Also im Grunde ist es ja eh schon so, dass wir, also es gibt halt Jahr für Jahr drei Absteiger jetzt die letzten beiden Jahre, dass das nicht so verhandelt wurde. Aber im Grunde ist es ja eh schon so. Kleine Randnotiz noch. Alle haben gehen müssen mit Vitor Pereira. Der durfte ja einen relativ großen Stab mitnehmen. Die sind alle weg. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was mit seinem Sportdirektor. Das ist ja auch so kein so großes Geheimnis, dass der Kollege mit ihm schon mal, ich glaube, bei Al-Shabaab war es, zusammengearbeitet hat. Jedenfalls oder Al-Ali, ich weiß, keine Ahnung. Nee, Al-Shabaab war es, genau. Zusammengearbeitet hat, und mal sehen, was jetzt mit dem passiert, der ja in diesem fünfköpfigen Team eben aufgebaut worden ist. Aber nochmal, also auch Fosun ist, das ist ja auch so ein ewiges Auf und Ab mit denen. Haben sie Bock, haben sie nicht Bock? Ich glaube, alles in allem kann man sagen, dass Fosun das Interesse völlig verloren hat, investieren, auch überhaupt mit dem Standort zu arbeiten. das ist abgeebbt von Jahr zu Jahr an sich. Dann ist ja auch immer diese Geschichte, der sogenannte Superagent Jorge Mendes, ist er jetzt, hat er jetzt mehr Einfluss, hat er weniger? Zwischenzeitlich unter Hopp sah es so aus, als wird er nicht mehr alle unterbringen. Jetzt sieht es wieder eher so aus, als wird er alle unterbringen. Vielleicht ist das auch zum Zeitpunkt gar nicht so dumm, wenn man sich eher auf den verlässt, dass der da ein paar seiner Portugiesen und Co. reinbringt, weil der hat ja zumindest ein paar ordentliche Leute unter Vertrag. Und das ist so, das ist einfach, das ist keine gute Situation, in der Wolverhampton jetzt seit 3-4 Jahren firmiert. Sie haben halt immer noch einen Kader, der gut genug ist oder gut genug war. Und wie du schon gesagt hast, da muss man jetzt mal aufpassen, auch nach dem erneuten Verkauf von eben diesen Top-Leuten, das haben wir auch schon mehrfach besprochen, Cunha wieder weg, Ait Nouri wieder weg, das waren ja im Grunde die es getragen haben. Wenn sie gekonnt hätten, hätten sie, glaube ich, auch Strand Larsen verkauft und dann hätten wir wahrscheinlich eh schon einen Haken dahinter machen können. Ich bin sehr gespannt, das wird sicherlich uns an anderer Stelle dann nochmal umtreiben, wer es denn jetzt dann wirklich wird. Aber auch da, finde ich, sieht man schon, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Leute, mit denen sie sich beschäftigen, das sind ja Zweitliga-Coaches sozusagen. Und wir haben mehrfach auch an der Stelle drüber gesprochen, es ist eigentlich eher untypisch für Premierligisten, dass die sich in der Championship umschauen, also komplett anti-deutsch sozusagen, wo ja vernünftige Zweitligatrainer gerne mal einfach in die Erwägung gezogen werden, um die hochzuziehen oder vielleicht sogar noch weniger, dritte Liga oder Regionalliga oder so, dass man die dann 1-2 Ligen drüber holt. Das ist in England ja eher selten der Fall. Und alleine, dass sie da schon wieder so denken, zeigt mir ganz häufig, ah, okay. Und ich würde im Übrigen, also bei Rob Edwards weiß ich es nicht, der arbeitet ja, also schwierig, ne, aber bei, also ich weiß nicht, ob es bei Middlesbrough weitergeht und der ehemalige Middlesbrough-Coach sozusagen Michael Carrick, dem wünsche ich wirklich eine bessere Entscheidung, als da jetzt hinzugehen, weil ich habe das Gefühl, bei dem ist mehr drin und ich hoffe, dass er das auch zeigen darf und da gehst du bitte nicht zu den Wolverhampton Wanderers, weil da kann er ja maximal bis Sommer arbeiten und dann müsste er ja sowieso zurücktreten. Ganz genauso, wie es wahrscheinlich Pereira am Ende hätte machen sollen. Das Problem ist, ich bin grundsätzlich bei dir, dass ich auch nicht viel Hoffnung habe. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die haben schon ein paar Leute, die sind eigentlich gut genug. Und das ist das Problem, dass da ein technisches Niveau drin ist, dass auch ein taktisches Niveau drin ist, dass 3-4 Spieler drin sind, von denen ich denke, die könnte man aufwecken. Und vielleicht kommen sie halt dann am Ende doch wieder ganz knapp dem Schicksal davon und dann machen wir im November 26 den gleichen Podcast einfach wieder. Das ist so die Sorge, die ich habe.
Dann machen wir aber Copy-Paste.
Ja, im Endeffekt, also ich weiß gar nicht mehr, ich müsste mir das mal raussuchen, das war eine Folge, glaube ich, die ich alleine gemacht habe, da habe ich auch schon mal über die Wolves gesprochen, weil sie nichts gewonnen haben und so und all das, was ich damals gesagt habe, ist halt noch richtig, ne? Die Einzelspielerformen, die Gegentore, die sie kassiert haben, das ist ja auch Teil der Wahrheit, Chancenverwertung, die war zwischenzeitlich ganz gut in diesem Run da im Frühjahr, die ist bodenlos geworden, sie haben einfach nach Konter nicht mehr all das gemacht, was halt ein Cunha angeboten hat und. Das hat ja alles Bestand, also man kann das alles erklären auf der einen Seite und Vitor Pereira fast irgendwie aus der Verantwortung nehmen, würde ich sagen. Aber ja, machen wir das Wolfskapitel zu, wahrscheinlich ist es eh schon zu viel über die Wolverhampton Wanderers. Ich will niemandem zu nahe treten. Falls ihr Wolves-Fans seid, dann ist das nicht persönlich gemeint. Slidet meinem Bruder in die DMs, denn der sagt, ihr seid ein Absteiger.
So ist es.
Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum beliebtesten Segment unseres Podcasts, nämlich dem Inter-Miami-Segment. Willst du dich äußern?
Auf keinen Fall.
Schade. Mir haben ein paar Leute geschrieben, dass sie dabei wären, wenn wir einen Inter-Miami-Podcast machen würden. Ich habe gedacht, wir testen es erst einmal an innerhalb des Premier League-Podcasts und reden dann drüber. 2-1 gegen Nashville verloren. Jetzt gibt es ein Entscheidungsspiel. Samstag 18 Uhr, bitte alle dabei sein. Und danach machen wir dann einen Podcast zu Inter-Miami. War mir fast klar, dass die mindestens einmal stolpern werden gegen Nashville. Schweinerei. Gut, was machen wir als nächstes? Wir haben noch ein bisschen was auf der Uhr zu. Wahrscheinlich müssen wir uns... Habt ihr letzte Woche, ich habe den Podcast gar nicht gehört, mit Chris über Liverpool schon gesprochen?
Natürlich.
Okay. Ich habe nämlich auch meine 2 Cents dazu. Hab die am Wochenende ja jetzt begleitet und jetzt haben sie gewonnen. Das war aus meiner Sicht das beste Spiel, das ich gesehen habe in der Saison wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal schnell überlegen. Ja, minus Frankfurt vielleicht, aber ich glaube, das war das beste Spiel, das ich gesehen habe. Und der Grund ist, relativ einfach erklärt, dass es das System des Vorjahres war. Nur ein Neuer drin, gezwungenermaßen, Ekitike nämlich vorne drin im Sturm. Er hat auch nur einmal gewechselt, also hat nur Wirtz gebracht von der Bank. Kein Chiesa, kein Gomoa, kein Kerkes, kein Endo, Nioni, wie auch immer. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum sie es relativ entspannt haben spielen können. Ich mach's kurz, weil ihr dann ja schon vieles darüber gesagt habt. Mein Take ist der, ich glaube, bei Liverpool ist oder waren die Probleme, die da sind, die wir schon besprochen haben. Sie haben Probleme im Umschalten dann im Mittelfeld. Da ist einfach von Einzelnen zu viel verlangt, sodass da immer wieder drüber hinweggespielt wird. Das ist ein kleines Problem. Ein kleines Problem sind Standardsituationen. Kriegen relativ viele Gegentore. Kein großes Problem, weil sie sind eigentlich auch ganz häufig zunächst als erstes am Ball in fast 80% der Fällen, kriegen trotzdem aber 6 Standardgegentore. Lassen nach Kontern viele Torschüsse zu. Haben häufig auch blöd gelaufen, das erste Gegentor kassiert. Mamardaschwili aus meiner Sicht hält den Flow nicht so oben, wie es Alisson zum Beispiel tut. Kleines Problem, fängt dann aber irgendwann an. Über Positionsdisziplin haben wir hier viel gesprochen, dass einzelne Spieler versuchen, Dinge sehr, sehr gut zu machen, verlassen die Position und dann fällt das System so langsam, aber sicher in sich zusammen. Dann haben sie Probleme, es gibt kein Team, gegen das häufig lange Bälle gespielt werden, also sprich gegen direkte Teams haben sie riesengroße Probleme und wenn der Gegner ihren Rhythmus bricht, also ganz klassisch das Spieltempo unten hält, indem er foult und so weiter, haben sie Probleme. Nichts von den kleinen Dingen ist etwas, was aus meiner Sicht total dazu führt, dass das eine riesengroße Katastrophe wäre, aber all diese Themen an sich zusammengerechnet sorgen oftmals dafür, dass so ein Spiel dann unglücklich ausgeht für Liverpool. Und meine Lösung ist genau das, was sie jetzt gegen Villa gemacht haben, wieder etwas entspannter spielen. Nicht so versuchen, fluide schnell die Positionen zu wechseln, sondern macht's entspannt, verlasst euch auf die einzelne Qualität, dann müsst's gehen. Es war auch ziemlich sicher Salahs bestes Spiel seit Wochen, das er gemacht hat gegen Aston Villa. Trotzdem, auch das ist ein Teil der Wahrheit, ist ein wenig Spielglück dabei, weil eben natürlich Emi Martinez den Ball in den Fuß spielt, dann macht er ihn und dann gehen die Dinge halt mal wieder gut aus. Aber endlich mal wieder kein Gegentor kassiert, endlich mal wieder nicht in der ersten Viertelstunde kassiert. Und ich sag das gerne nochmal, das habe ich auch im Spiel so gesagt, das wird gut gehen. Ich fand auch erstaunlich, also es gab ja wirklich diese unsinnigen Diskussionen, ob Arne Slot vielleicht sogar schon entlassen werden sollte, was ich Wahnsinn fände, das, oder auch finde, dass man überhaupt sowas diskutiert. Demonstrativ hat sich Anfield nochmal zu mehreren Zeitpunkten zum Trainer committed. Und damit, glaube ich, kann man es auch bewenden lassen. Ich glaube, also wir haben uns ja auch gefragt, wir zwei, ist das vielleicht eine Situation, die es schon mal gab, ich glaube 2021 war das, wo plötzlich alles so zusammengestürzt ist, auch nach Verletzungen oder vielleicht sogar eine Situation à la City letztes Jahr, wo dann plötzlich sich alle anschauen und es nicht mehr glauben können, was gerade passiert und dann in so ein Loch fallen. Ich glaube das nur nicht. Ich habe das Gefühl, das lief jetzt ein paar Mal richtig dumm für Liverpool und klar kann man dann diese 450 Millionen Invest in Frage stellen oder man kann einfach auch mal verstehen, dass aus meiner Sicht zumindest, das ist nicht auf Wochen angelegt, dieses Invest, sondern auf Jahre. Und wenn man das verstanden hat, glaube ich, geht es einem schon viel besser im Leben. Und genau das Gleiche ist es im Übrigen mit dem EFL Cup. Liverpool hat über all die Jahre das ist nicht gesagt worden, aber die Police gefahren, entweder wir gewinnen das Ding, dann ist das gut im Wettbewerb bis zum Schluss dabei zu sein, oder wir scheiden so früh wie möglich aus und schieben es auf die Teenager, die gespielt haben. Und genau das hat jetzt Arne Slot gemacht. Es war klar ersichtlich, welches Spiel wichtiger war in der Woche und da bin ich ihm ehrlich gesagt nicht so böse. Das sieht blöd aus, ist mir klar, wenn du 3 kassierst, hast du ja gemacht, das Spiel gegen Crystal Palace in dieser Phase, wenn du wieder 3 kassierst, gegen die sieht es blöd aus und da gibt es viel, viel Diskussionsbedarf, klar, gerade weil es eben schlecht läuft, aber wenn das mittendrin in einer 10-Siege-Serie gewesen wäre, hätten alle gesagt, weiter.
Ja, grundsätzlich sehe ich es genauso. Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, es ist, ich habe es im Spiel ja gesagt, ich glaube, das Bild ganz gut ist. Ob du dieses Fass aufmachst in dieser Situation, da musst du dir schon sehr, sehr sicher sein, dass du wirklich die Rückendeckung des Boards hast. Und wenn du das hast, dann kannst du das machen und dann kannst du auch so spielen, aber das kann auch in die Hose gehen, weil, wie ich es gesagt habe im Spiel, ob du dir das Fass aufmachst Es ist ja nicht nur so, als ob du das Fass geöffnet hättest, sondern das Fass war schon offen. Du hast daran geschüttelt. Und das war natürlich schon ein Risiko, dass das alles dort eingegangen ist. Muss man klar sagen. Er im Endeffekt, wahrscheinlich wird er recht bekommen haben, wenn er gesagt hat, oder wenn die Idee war, wir pfeifen auf dieses Spiel, weil wir werden da sowieso nichts gewinnen. Und was kriegen wir dafür, wenn wir es gewinnen würden? Ich glaube, es sind irgendwie, also das sind Kleinbeträge, die man da bekommt. Plus, es ist ein Startplatz in der Conference League. Das interessiert uns nicht. Da werden wir sowieso drüber landen. Dann kannst du sagen, okay, nur klar ist natürlich schon, und darüber konnten wir natürlich noch nicht sprechen, weil da das Spiel ja noch nicht war, klar ist natürlich schon, dass du ein großes Risiko eingegangen bist, weil natürlich die Medien draufgehen. Das ist ja klar. Und das war ja auch so, dass im Endeffekt dann, die denken nicht, ja klar, kann man schon verstehen, das ist jetzt nicht so ein wichtiger Pokal. Und ist halt dann so und dann muss man halt mal sehen und bla und, sondern die gehen natürlich voll rein und sagen, aha, jetzt hat er da auch noch und jetzt, die verlieren ja die ganze Zeit und dann rechnen die vor, wie viele Spiele verloren sind, dass seine Idee vielleicht war, wir pfeifen auf dieses eine Spiel und wir gehen auf die nächsten Spiele in der Liga, weil das ist jetzt erstmal wichtiger, das war natürlich erst einmal nicht die Story, die erzählt wurde, dass es wahrscheinlich insgeheim so war, habe ich ja während dem Spiel schon gesagt, ist klar, eigentlich für die Leute, die mitdenken. Aber es war natürlich schon ein Risiko und hätten sie jetzt am Wochenende verloren, dann wäre natürlich der Berg noch größer gewesen. Das war jetzt einfach eine Wette auf sich selbst. Ja, wir können dieses Spiel abschenken und dadurch vielleicht gewährleisten, das nächste Spiel zu gewinnen. Das Spiel ist wichtiger, weil wir müssen jetzt endlich diese Niederlagenserie stoppen. Und das ist ja echt krass, dass man von der Niederlagenserie spricht, aber es ist so. Diese Niederlagenserie müssen wir jetzt einfach mal stoppen und müssen wieder anfangen zu gewinnen. Und das ist jetzt der Fall gewesen, deswegen hatte er wahrscheinlich on the long run recht. Nur ihr wisst ja auch, diese Erklärung kriegt ihr jetzt von uns oder diese Erklärung macht ihr euch selber. Aber das kriegt ihr ja von 9 von 10 Medien nicht, weil die natürlich sagen, der hat 5 von 6 verloren oder er hat 6 am Stück verloren oder er hat 5 am Stück verloren und das ist halt der Unterschied. Deswegen, ja, ich verstehe das total und wenn das der Plan war, hat er komplett recht gehabt, nur ja, es war halt schon sehr mit Pauken und Trompeten, das Ausscheiden, weil du hättest auch mit einer ersten Mannschaft gegen Crystal Palace Probleme gehabt, so wie Crystal Palace momentan drauf ist und so wie du momentan drauf bist und so wie der Spielstil von Crystal Palace deinen Spielstil kaputt macht, wäre das sowieso sehr, sehr schwierig gewesen. So, glaube ich, war es natürlich noch schwieriger, die Art und Weise war schwierig, in einer sehr, sehr schwierigen Phase schon noch dazu, hat natürlich alles explodieren lassen. Hätte er am Wochenende verloren, dann wäre der Druck natürlich immens geworden und wahrscheinlich sogar so groß, dass man sagt, dass die Medien irgendwann mal was gefordert hätten. Ich sage nicht, dass es passiert wäre, aber es wäre gefordert worden, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, gut möglich, sehr, sehr gut möglich, dass dem so ist, ja. Was machen wir als nächstes? Wir haben viel, viel zu tun heute. Das, also viele, viele kleinere Themen sozusagen. Aber wahrscheinlich blicken wir. Dann machen wir doch das, was am Wochenende ansteht. Noch Manchester City, ganz kurz. Würde ich einfach mal ganz kurz sagen, weil auch da ist es ja so, da hoppeln wir mehr oder weniger von Woche zu Woche und schauen, wie sieht es jetzt gerade aus. Und man neigt fast dazu, manchmal umfallen zu müssen, weil erst läuft's gut, dann läuft's wieder nicht so gut. Da war jetzt das Aston Villa-Spiel dabei, wo ich dachte, oh, okay, es sind wieder ein paar der alten Probleme mit drin. Und dann kommt aber das Bournemouth-Spiel, wo man denkt, ja genau, so sieht's nämlich aus. Und ich habe mal versucht, auch weil ich gestern einem Kollegen habe erklären müssen, City mal auf einen Punkt zu bringen, so wie sie mir bis dato gefallen oder nicht gefallen. Und ich meine, die stehen gut da, da gibt's ja eh keine Diskussionen. Platz 2 in der Liga, -6 zwar schon auf Arsenal, aber sie stehen alles in allem gut da. Und aus meiner Sicht ist es eigentlich folgendermaßen. Strukturell sind sie wieder, glaube ich, nahe dran an dem, was sie sein wollen und müssen. Und je nachdem, wer spielt, sind sie damit besser oder schlechter. Das passt, aus meiner Sicht. Die Sache ist die, dass sie immer noch, also sie fremdeln weiterhin mit dieser Pressing-Absicht von Pep Blinders, der möchte die gerne reinschicken wie Liverpool-Spieler und wie Liverpool das damals gemacht hat, aber je nachdem, wer da draufsteht, funktioniert das halt gar nicht, weil ein Phil Foden dafür nicht gebaut ist, weil ein Savinho, wenn er spielt, nicht dafür gebaut ist, weil ein, wen haben wir noch, Bernardo Silva nicht unbedingt in der aktuellen Konstitution zumindest dafür gebaut ist und Oscar Bob auch so seine Schwierigkeiten hat. Und komischerweise die drei, das sind ja, und Ryan Shaqiri kann man mit dazu nehmen, das hat jetzt gut funktioniert, weil sie am Ball sehr gut waren gegen Bournemouth, aber die Problematik aus meiner Sicht ist das sind halt Zauberer. alle genannten jetzt rund um Erling Haaland sind Zauberer. Und die haben halt nicht diese Geradlinigkeit zum Beispiel von dem Kevin De Bruyne. Und sie sind halt auch gegen manche Defensiven deutlich untersetzt im Vergleich. Und das alleine sorgt dafür, dass sie manchmal einfach nicht durchschlagskräftig genug sind im wahrsten Sinne des Wortes. Also all das, was wir herausgearbeitet haben aus der Krise der letzten Saison, stimmt noch immer. Nämlich, dass sie eben keinen Alvarez haben, der sich so in zweite Bälle knallt, wenn ein Rodri drauf ist. Und das ist ja immer noch dieselbe Situation. Also jetzt gerade wissen wir es, aber in den Wochen zuvor war es immer, ist er fit für zweimal in der Woche, muss man ihn managen mit zweimal 60 Minuten oder einmal 45, einmal 60 oder geht's gar nicht oder wie auch immer. Das ist immer noch ein Thema. Ich fand auch die komische Positionsrotation, also ihr habt das in einem Spiel auch rausgearbeitet, Guardiola auf Linksverteidiger gefällt mir nicht so, sondern da hat es eigentlich aus meiner Sicht immer O'Reilly besser gemacht. Nunes macht es hervorragend aus meiner Sicht, auf der rechten Seite hätte ich gar nicht gedacht, dass das so funktioniert, und Cherki, den Guardiola wohl auch sehr mag, der macht im Moment Unterschiede in einzelnen Spielen, aber das ist auch meine feste Überzeugung. Das ist ein Spieler, den musst du dir insbesondere in der Premier League leisten können. Also du musst ihn eigentlich mit Leuten umgeben, also Läufer sozusagen, die seine Fähigkeiten auch ein bisschen besser rausputzen. Und ich habe noch nicht das Gefühl, dass Cherki in seiner Art und Weise so dieses Kalte von Kevin De Bruyne in sich trägt, der einfach mal in Spielen Bälle rausgeschnitten hat und hat damit ganze Abwehrreihen zerlegt. Kurzum, in der Offensive, so blöd das klingt, ne, wenn man sich all die Spieler so anschaut, dann sind es natürlich super, super gute Leute, und von denen werden wir auch jeweils alles noch was sehen, aber da braucht es aus meiner Sicht viel Einzelentwicklung. Der halt alles überschwingt, ist Haaland, weil der halt einfach noch besser ist als in Jahren zuvor. Aber das ist so das Problem, was ich habe mit City, dass ich immer noch glücklich bin mit meinem Call von vor der Saison, dass ich denke, das müsste eigentlich irgendwo zwischen zweiter und vor allen Dingen dritter Kraft wahrscheinlich passieren bei denen.
Ja, also wir haben darüber mit Christian auch gesprochen. Wir haben ja eine große, ich sag mal, Meisterschaftsrutsche gemacht, weil es da ja wirklich anstand, dass einfach ein paar gewackelt sind und so weiter und so fort. Ich habe meinen Take dazu gemacht. Ich glaube, dass City, das habe ich ja auch vor der Saison schon gesagt, ich glaube, dass die in der Spitze nicht mehr so stark besetzt sind, wie das vor Jahren mal waren. Es sind Einzelspieler, Spezialisten mittlerweile. Der eine kann das, der andere kann das. Aber es ist momentan außer Haaland keiner in absoluter Weltklasse-Verfassung in dieser Mannschaft. Das hat jetzt am Wochenende gut ausgesehen gegen Bournemouth, weil die natürlich auch wirklich gepresst haben, weil denen einfach, das muss man ja auch sagen, aber die hatten auch ihre Chancen, ja, also Kupi hatte zwei Möglichkeiten, hätte vielleicht sogar noch den Ausgleich erzielen können, Donnarumma ist einfach ein guter Keeper, aber das ist im Endeffekt, waren die einfach noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, um es mit City aufzunehmen, aber es war nicht so, als wären sie chancenlos gewesen, und das ist ja eigentlich die Situation, das ist ja eigentlich der Gegner gewesen, den City auseinandergenommen hat, und das ist aktuell nicht der Fall. Ja, 3-1 sieht gut aus, aber wie gesagt, die hätten auch kassieren können, die waren im zweiten Abschnitt besser, auch weil City sich natürlich ein bisschen fallen hat lassen, trotzdem, ich bin nicht überzeugt, dass City, die haben Pep Guardiola und die werden getreten werden, es bis zum Schluss zu probieren. Aber ich glaube nicht, dass sie die Puste haben, um das hinzubekommen. Ich glaube es einfach nicht. Stand jetzt glaube ich nicht, dass sie einfach die Fähigkeiten haben in der Höhe. Es ist ein Erling Haaland. Wenn der funktioniert, dann funktionieren sie auch. Cherki hat jetzt wieder zwei Vorlagen gegeben. Herausragend, muss man echt sagen. Klasse gemacht. Beides auch. Das im Kopf ist unglaublich. Super, wirklich, aber ich glaube einfach, die sind in einem Umbruch, und es wird noch zwei Transferperioden brauchen, zwei Transfersommer, damit die wieder ganz oben ankommen, da bin ich mir fast sicher. Die werden es hinbekommen, aber ich glaube, dass der Kader einfach nicht in der Spitze nicht so gut ist wie der von Arsenal oder auch nicht wie der von Liverpool.
Im wahrsten Sinne des Wortes in der Spitze, das glaube ich nämlich auch. Und es ist genau so, also ich will jetzt Bournemouth nicht zu nahe treten, das ist eine fantastische Saison, was die spielen, das habe ich nicht geglaubt. Also Iraola ist gegen den Ball wahrscheinlich inzwischen Top, was wollen wir, 5, Top 3 von mir aus, keine Ahnung. Aber es ist eben genau das, es ist ein gegen den Ball-System, und wenn City in diesen, deswegen meine ich, wenn sie am Ball sind und am Ball sein können und das vor allen Dingen auch über 90 Minuten konstant halten, das ist nämlich bei weitem nicht der Fall gewesen in der Saison die ganze Zeit, wenn das so ist, dann habe ich sie weiterhin super, super gut. Ich mag im Übrigen diese ganzen Donnarumma-Quatsch, mag ich gar nicht, also das haben wir schon auch mehrfach besprochen, ich finde das albern, aber dann sind sie gut aus meiner Sicht, und dann funktioniert's auch. Sie haben eigentlich Matheus Nunes, sind wir mal ehrlich, der bei sämtlichen Kontern, die halt alles kurz und klein läuft. Und wenn nicht, würde das sehr viel mehr exposed werden, als wir es manchmal schon sehen. Und wenn es mal was schief geht innerhalb eines Spiels, dann habe ich schon immer noch das Gefühl, dass die fragil sind. Und das ist der Grund, warum ich sie noch nicht top-notch zurück habe. Aber wie du gesagt hast, wenn der Mann, dem man es zutrauen kann, der steht an der Seitenlinie. Alles gut. Ich glaube auch weiterhin, der hat jetzt ja nicht gespielt. Reinders, der auch gerade der, wenn der auf 6 war, gegen die Bälle und so zu arbeiten hatte, hatte der einfach große, große Schwierigkeiten. Gerade dem traue ich noch ganz, ganz, ganz viel zu. Da gehe ich auch weiterhin nicht davon weg. Das ist vielleicht sogar mein Lieblingseinkauf von denen in der Saison, auch wenn das ehrlicherweise, was den Formfall betrifft, schon nach unten klappt. Rodri ist ja wieder so halbwegs da. Jetzt schauen wir mal, was in der Champions League passiert. Da haben sie, glaube ich, Slavia, meine ich, oder? Nee, Arsenal spielt gegen Slavia.
Ja.
City hat Dortmund, logisch. Mal sehen, wie sie da gehen. Und weil ich auch da tippe, dass Guardiola schon mit dem halben Auge logischerweise aufs Wochenende dann schielt, um da halt was zu holen. Vielleicht sogar ein Team dann direkt gleich mal hinter sich zu lassen, um eben doch nochmal einzugreifen. Weil falls das nicht passieren sollte und Arsenal dann was macht, dann können wir ja einen Haken dahinter machen. Also klar, es ist Premier League, abwarten, und es ist immer noch Manchester City, abwarten. Aber klar, wäre eine erste Vorentscheidung so. Gut, dann haben wir noch, glaube ich, du hast ja Chelsea gegen Tottenham gemacht. Das ist ja so in den jüngeren Jahren eine neuere Rivalität wieder geworden. Manchmal auch eine ziemlich hässliche Rivalität. In dem Fall muss ich sagen, das Spiel nicht sehen können. Aber beide sind ja benachbart jetzt inzwischen in der Tabelle und schon aber auch immer noch im Umfeld.
Ich fand es, habe mich sehr darauf gefreut auf dieses Spiel, weil das ja wirklich ein herausragendes Duell ist. Ich habe es ja auch gesagt, da haben wir auch geschichtlich ein paar Überschneidungen und so weiter und so fort. Aber das ist super interessant, immer dieses Spiel. Plus, ich wollte halt sehen, beide Teams sind eigentlich gegen den Ball besser. Wenn sie rollen können, sind sie besser. Und das hat mich schon interessiert, wer würde das Spiel machen. Und ich muss sagen, ich war von Chelsea sehr positiv überrascht, wie gut die es gemacht haben, weil die wirklich Gas gegeben haben, weil die wirklich auch frisch gewirkt haben. Alle haben ja immer gesagt vor der Saison, die sind müde, und war ja auch so lange, ich habe es eh erklärt, lange Club-WM, bla bla bla. Total, nur die waren super frisch, die haben richtig Bock gehabt, dieses Spiel zu spielen. Haben ja auch wieder ein bisschen rotiert davor. Aber es hat echt richtig Spaß gemacht, denen zuzusehen, muss ich echt sagen. Dieses Foulspiel an, ich glaube, Reece James war es. Da werde ich nach wie vor nicht warm damit, wie Bentancur auf dem Platz bleiben konnte. Es ist nur eine gelbe Karte gewesen. Für mich war das eine rote, wenn ich ehrlich bin. Mir haben auch mehrere Leute geschrieben, dass das eine rote Karte war. Der Ball ist weg, er tritt ihm auf den Knöchel. Und ich das werde ich einfach nicht verstehen. Jared Gillett hat ja eine lange Leitung, in Anführungszeichen, eine lange Linie gelassen. Das kann ich total nachvollziehen, dass du das machst, auch in so einem Spiel kann ich total nachvollziehen, dass du das machst. Dass du aber ich finde, du musst aus deinem Modus irgendwann mal ausbrechen und irgendwie mal über den Tellerrand hinausblicken und nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Pommes da hingelegt und mein Fleisch da hingelegt, das passt ja alles super und Ketchup ist hier, alles ordentlich, sondern irgendwann musst du über den Teller hinausblicken und sagen, das geht aber nicht. Und das geht einfach nicht. Ja, du hast eine lange Linie gelassen, verstehe ich, total in Ordnung, lange Leine, total in Ordnung. Aber irgendwann, wenn etwas dann drüber hinausgeht, dann musst du auch sagen, das geht drüber hinaus. Und das war so. Und das verstehe ich in der Premier League einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du es mir erklären kannst, aber ich verstehe das manchmal nicht, warum die Schiedsrichter, warum diese Schiedsrichter ausgerechnet, die in der Premier League, die ja Profi-Schiedsrichter sind, warum ausgerechnet diese Schiedsrichter so engstirnig sind, dass die einfach einen Modus haben und nie über den Tellerrand hinausblicken können. Nie irgendwie mal ausbüchsen und sagen, okay, das ist jetzt was Besonderes, darauf muss ich besonders reagieren. Sondern es ist jedes Spiel dasselbe. Die lassen eine lange Leine und am Schluss gibt's für jeden Schrott gelb. Und ich verstehe es einfach nicht. Und dann aber, wenn du das dann vergleichst, und das ist ja unser Job, dann siehst du die Aktion von Bentancur, der Reece James den Knöchelfass bricht. Das siehst du dann und denkst dir, am Schluss gibt's eine gelbe Karte für Trikotzupfen. Weil es halt in den letzten 5 Minuten ist. Und dann muss unterbrochen werden, weil Tottenham ist ja jetzt am Aufholen. Das werde ich einfach nicht verstehen, warum diese Schiedsrichter da einfach so dämlich sind. Wirklich, ich muss dieses Wort sagen, das ist nicht unbedingt das Härteste, aber ich verstehe es einfach nicht, weil es geht mir einfach wirklich auf den Zeiger seit Jahren.
Ja, ich würde vermuten, dass es häufig gerade ist, ich weiß gar nicht, ob das so ist, das ist ja logischerweise nicht belegt und auch wahrscheinlich gar nicht belegbar, aber ich habe das Gefühl, dass es immer eher noch zu Beginn einer Saison passiert, weil vermutlich dann in den Schulungen halt Regeleinhaltung gepredigt wird und Schiedsrichter dann wahrscheinlich anders oder schlechter bewertet werden würden, wenn sie entgegen der Regel, das ist wahrscheinlich das Wort, das man betonen muss, pfeifen und eben nicht so sehr durchsetzen, was durchgesetzt werden muss, im Sinne einer, früher hat man gesagt, Fingerspitzengefühl, das mögen aber die Schiedsrichter, glaube ich, nicht, Ermessensspielraum oder so, glaube ich, lieben die eher als Wort, dass man dann sagen kann, okay, das wäre aber jetzt fürs Gesamtspiel ein bisschen besser. Ich habe das nur von einem Kollegen gelesen, den ich sehr schätze, der hat nur getwittert zu dem Spiel am Montagabend Everton gegen Sunderland, dass es da gut funktioniert hat, dass da der Schiedsrichter sehr, sehr lange, sehr, sehr viel hat laufen lassen und das dann positiv fürs Spiel letztlich oder aufs Spiel eingezahlt hat. Das ist mein Erklärungsansatz. Ich habe keinen, ehrlich gesagt, ich habe schon mal Bundesliga-Schiedsrichter danach gefragt und das war so mehr oder weniger so durch die Blume die Antwort, dass man halt gewisse Dinge zu erfüllen hat, weil man ja auch bewertet wird von anderen Schiedsrichtern und die legen halt gnadenlos eine Schablone drüber und schauen nicht so sehr auf den Kontext. Und das ist, glaube ich, nie gut, wenn das passiert, weil man dann kann es auch KI machen. Das genau. Ist die Erklärung. Aber
ja, es wirkt wirklich so wie bei FIFA, dass du da einfach denkst, okay, es ist einfach so, das und das heißt, das und das gibt es und dann denkst du dir manchmal, ja okay, aber jetzt überleg mal, eigentlich nicht. Ich werde es nicht verstehen, aber ist egal. Kommen wir zum Spiel zurück. Ist dann auch jetzt nicht so mega wichtig, aber ich habe das dem Spieler auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch mit Zahlen langweilen soll, ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, Chelsea sieht immer dann gut aus, wenn sie ins Rollen kommen, das haben wir hier schon mal gesagt, aber es gibt wirklich mittlerweile auch Zahlen dafür. Immer wenn Chelsea, glaube ich, unter 58% Ballbesitz gehabt hat, dann haben die gewonnen oder dann das waren die Spiele, in denen sie gewonnen haben. Nicht immer, aber das waren die Spiele, in denen sie gewonnen haben. Und die Spiele, die sie nicht gewonnen haben, da hatten sie immer über 60% Ballbesitz. Weit drüber, teilweise sogar 71 gegen Crystal Palace. Da haben sie so unentschieden gespielt. Aber ja, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt, auch in diesem Spiel. Tottenham hat es ihnen leicht gemacht, verhältnismäßig, weil die auch mitspielen wollten. Ich finde, das war, also ich hätte wirklich erwartet, auch als ich die Aufstellung gesehen habe, weiß nicht, du kannst es dir gerne mal anschauen, Uli, also erstmal Bergwall als Außenspieler, ich glaube, das ist einfach so, das glaube ich, wird nie funktionieren, weil dafür ist er einfach nicht schnell genug. Ich glaube, das war eher einfach nur, weil er die formstärksten Spieler auf dem Feld haben wollte. Aber Kolo Muani vorne drin als Stürmer wieder, da dachte ich mir schon, okay, ich glaube, der wird den Low-Block probieren, weil wir wissen ja, er ist dieses Jahr schon ein bisschen pragmatisch oder er geht sehr pragmatisch an bei Tottenham. Er wird den Low-Block wählen, wird Chelsea anlaufen lassen. Die haben Probleme gegen den Low-Block. Das haben wir ja gerade erklärt, die hassen es eigentlich, wenn sie Ballbesitz haben müssen, wenn sie nicht ins Tempo kommen können und er wird dann versuchen zu kontern. Es war aber nicht Fisch, nicht Fleisch und so konnte Chelsea des Öfteren kontern und so hatte Chelsea eigentlich sehr, sehr viele gefährliche Situationen, richtig gute Überbrückungen von Garnacho zum Beispiel und so weiter und so fort. Deswegen, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum er es so gemacht hat. Finde ich, hat überhaupt nicht gepasst. Und dann, das ist ja, also, das, ihr dürft euch dieses Tor gerne, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wirklich ernsthaft, das ist eine echte Empfehlung. Wenn ihr das Tor von Chelsea noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte an, was Moises Caicedo da macht. Er gewinnt den Ball zum ersten, der Ball ist gleich wieder weg, er presst einfach Van de Ven nochmal am gegnerischen Strafraum, gewinnt den Ball und legt ihn rüber. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe sowas noch nie gesehen, dass ein Spieler zweimal innerhalb von wenigen Sekunden so hochpressing erfolgreich ausgeführt hat und Bälle gewonnen hat und dann auch das Tor erzielt hat, einen Assist rausgemacht hat. Für mich ist das der Assist des Jahres jetzt schon. Ich will nichts anderes mehr hören. Das ist wirklich absolute Weltklasse. Caicedo ist sowieso wahrscheinlich einer der besten Sechser der Welt, wenn nicht sogar der beste Sechser zumindest, was einfach so die reine Arbeitsrate betrifft. Ich glaube, es gibt sicherlich was so Wegarbeit-Sechser geht. Ich glaube, es gibt sicherlich strukturgebendere, gibt es bessere als ihn. Aber wenn es nur um die Arbeitsrate geht und Bälle gewinnen und Bälle erarbeiten und Bälle erkämpfen und Zweikämpfe gewinnen, da gibt es keinen, der besser ist als der.
Ja, ich
Tackling und so weiter und so fort.
Ich habe es in einem Spiel auch gesagt, ich glaube, im Moment, in der Saison bester Mittelfeldspieler der Liga. Ich glaube, da gibt es auch nicht. Gibt's nicht viel Diskussion.
Ja, wobei, also ich finde, es gibt natürlich andere Typen. Es gibt ja Declan Rice, wo viele sagen, bla, Subimendi, finde ich, hat ein paar Argumente, in denen man sagen kann, wow, also es gibt eine Menge Leute. Ist egal, aber auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall top mit dabei. Und das habe ich einfach nicht verstanden, warum Thomas Frank so eine halbgare Taktik gewählt hat. Ich glaube, ich hätte wirklich einfach, ich wäre all in gegangen und hätte gesagt, wir stehen Low Block und lassen dann. Ich hätte Brandon Johnson aufgeboten, der genau das gegen City gemacht hat. der dann überbrückt. Und wir alle wissen, Chelseas Restverteidigung ist auch nicht unbedingt über jeden Zweifel haben. Und wäre dann drüber gegangen, dann wäre bestimmt mal ein langer Ball gekommen. Da hätte dann Sanchez rausgemusst. Der hätte dann vielleicht irgendwann umgehauen, hätte einen Fehler gemacht, bla bla bla. Das glaube ich, hätte funktioniert. Aber so war es einfach nichts Halbes, nichts Ganzes. Und Chelsea hätte das Spiel eigentlich sogar noch höher gewinnen können. Das fand ich echt enttäuschend. Und ich habe dann jetzt auch Bilder gesehen, dass Thomas Frank von zwei Spielern die Hand nicht gegeben wurde. Also das sieht da auch nicht so positiv aus, wie alle gedacht haben. Trotzdem insgesamt natürlich noch eine gute Entwicklung. Aber der muss jetzt dem Team, und das wird, glaube ich, unter der Saison schwierig, mit Ball Muster geben, weil das sehe ich halt wirklich gar nicht. Es ist gegen den Ball okay, es ist Konter okay, es ist weitaus defensiv stabiler als noch unter Ange Postecoglou. Das war auch die Mindestanforderung, das war auch die Idee. Nur darauf aufbauend ist wenig passiert, und da muss Thomas Frank auf jeden Fall was draufpacken, weil der Kader kann ja was. Das sind ja schon Spieler, die was können, auch wenn die jetzt in der Kritik stehen, können wir gleich über Xavi noch sprechen, aber das ist, glaube ich, jetzt die nächste Aufgabe. Da muss auf jeden Fall mehr passieren.
Ja, ich, also aus Thomas Franks Sicht bin ich immer noch, ich merke auch oder lese, sehe und spüre die Angst, wie das jetzt kippt, weil da waren jetzt ein paar, also das Champions-League-Spiel gegen Monaco muss bodenlos schlecht gewesen sein. Da habe ich nur Ausschnitte gesehen. Und deswegen glaube ich, wie soll man sagen, turnt das gerade so gegen Thomas Frank, aber ich verstehe es nicht so ganz. Weil ja, es gibt einzelne Spieler, also Xavi zum Beispiel hat kein Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das beste Wort, weil ich nämlich nach wie vor glaube, dass der ganz schön was bringen kann. Und Frank hab ich so aus meiner Sicht, dass es erst einmal alles gegen den Ball, stabiles Fundament hinlegen. Und wir dürfen nicht vergessen, die zwei fähigsten Offensivspieler sind halt nicht mit dabei. Die kreativsten, ihr könnt es machen, wie ihr wollt, sind halt nicht mit dabei. Das wird ein anderes Team sein, glaube ich, wenn die zurück sind. Und ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass Thomas Frank im November 2025 den Kader gegen sich aufgebracht hätte. Also wenn das passiert, dann glaube ich, können wir den Podcast hier einstampfen, weil dann habe ich nichts verstanden von irgendwas. Klar ist Tottenham nicht Brentford, ist mir schon klar. Und die Spieler, die Tottenham unter Vertrag hat, sind nicht die von Brentford. Und man könnte grundsätzlich eine größere Diskussion aufmachen und sagen, was hat denn dieser Kader jetzt gehabt an Trainern? Mit wem sind sie denn am Ende wirklich final zurechtgekommen? Okay, aber Thomas Frank, das glaube ich einfach nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, an wem die alles dran waren, wenn sie nicht bekommen haben, wie sie trotzdem umgebaut haben. Und der Tabellenplatz, auf dem Tottenham steht, ist eigentlich 2 bis 3 Plätze besser als auf dem sie stehen sollten. Das heißt, das ist vielleicht nicht mehr ein Plus, wie ich es vor ein paar Wochen hatte bei Tottenham, aber es ist zumindest ein Ist gleich. Und ich finde nicht, ich habe das an manchen Stellen gelesen, dass alle zusammengebrochen sind unter Frank und so. Das finde ich nicht, sondern ich finde, dass einzelne Spieler eine richtig, also gute, keine Weltklasse, aber eine gute Saison finden. Und dann haben wir halt ein paar, die ja halt nicht so optimal sozusagen reinkommen, aber auch das ist ja irgendwie halbwegs normal. Und ich muss auch sagen, diese Van der Ven, Chad Spence Dinge, die haben mich schon auch erstaunt. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich bin auch total gespannt, wie er das handeln wird, weil wenn man sich die Situation nochmal anschaut, er blickt denen sehr, sehr lange nach und denkt sich so seinen Teil. Und aber das Wichtige daran ist, die beiden geben nicht nur Thomas Frank nicht die Hand, sondern da versucht es noch einer aus dem Staff, und auch 2, 3 andere probieren nochmal sie anzusprechen, und sie gehen einfach an beiden vorbei. Und ich würde tippen, der ist clever genug, um das zu lösen. Ich glaube auch, dass er sogar ohne Disziplinarstrafe davon kommt. Und ich weiß nicht, also was habt ihr denn erwartet jetzt von Tottenham? Also ich habe nicht mehr und nicht weniger erwartet. Also wenn habe ich sogar ein bisschen weniger erwartet. Deswegen bin ich da immer noch relativ positiv. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich traue dem zu, dass das einfach passt. Ich glaube, der kann das machen.
Glaube ich auch. Aber es ist, wie gesagt, ich habe da habe ich keine Sorge, weil das kann auch mal passieren, dass du einem Trainer, dass da so ein bisschen, das ist ja ganz normal, das gibt's immer mal. Das ist gar nicht mein Thema, weil ich glaube, dass er, da sind Emotionen drinnen, da ist vielleicht Frust dabei und so weiter und so fort. Das glaube ich, ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube eher, und das ist ja das Thema, und das, was ich ja schon angekündigt habe, ich glaube eher, das ist halt das Problem, wird spielerisch. Sie werden eine Lösung finden müssen mit Ball. Und ja, mehr Lösungen finden das mit Ball, weil sie haben die letzten Spiele gewonnen gegen Everton zum Beispiel. Ich musste das Spiel zusammenfassen und ich weiß, was die Experten, ich glaube René Adler und Schmiso waren es, gesagt haben. Also Tottenham, ist mir immer noch im Ohr gewesen, oder ist mir immer noch im Ohr, Tottenham macht 3 Tore aus nichts. Weil sie einfach 2 Tore nach Ecken erzielen und einer war ein Konter, als Everton dann versucht nochmal ranzukommen. Aber es waren einfach nur Eckballtore. Und es war halt die ganze Saison schon so, dass sie auch da, also alle reden über Arsenal, Tottenham ist nicht recht viel besser.
Ja.
Was heißt nicht besser? Das klingt jetzt so negativ. Aber Tottenham macht es genauso gut nach Standards. Ja, formulieren wir es so. Das ist richtig, richtig gut, was die da machen. Und du musst halt jetzt dich weiterentwickeln und das ist nicht so einfach auf diesem Niveau während einer Saison. Wenn der Gegner Chelsea heißt, dann kannst du einfach auch nicht so durchspielen. Die werden auch wieder ihre Siege holen, deswegen will ich jetzt gar nicht zu groß machen, die sind da oben mit dabei. Ich finde, der Kader ist herausragend, also muss ich wirklich sagen, mir gefällt der Kader sehr, sehr gut, die haben super viel Geld ausgegeben, ich finde auch gut ausgegeben, da sind viele Spieler drin, Van de Ven, Romero ist jetzt zurück, super, Porro an einem guten Tag ist gut, an einem schlechten Tag nach hinten viel Spaß.
Er hat nur noch schlechte, okay. Also sag mal ehrlich.
Es war gegen Chelsea okay.
Ich weiß nicht,
also ich und dann Udogi ist jetzt langsam wieder zurück, der meldet sich wieder zurück, Bergwall ist richtig gut drauf, auch wenn er in diesem Spiel nicht gut war. Ich glaube, ich erwische immer die Schlechten von dem, ehrlich gesagt, weil es war schon häufig so, dass ich mir dachte, also wie zerzaust kann man spielen, aber ja, das ist okay, musste dann verletzt runter oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast.
Ja.
Der wurde an, ja. Also das ist, ja. Sowas habe ich auch noch nie erlebt, aber ja, musste runter. Und ja, Xavi, da glaube ich eher, dass es einfach ist, Premier League gewöhnen. Der ist einfach ein kleiner Dribbler, der wurde in der Bundesliga oft gestellt. Das in der Premier League wurde er nicht gestellt, sondern er wird in der Premier League hart angegangen und gerempelt. Und es wird Körperkontakt gesucht. Und das ist er nicht gewohnt. Deswegen dreht er sich oftmals eins zu spät ab und dann ist der Verteidiger im Zweikampf drin und er verliert den Zweikampf, weil er einfach unterlegen ist. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Der wird einfach körperlich momentan dort, ja, gerade massakriert. Und das wird er aber lernen, weil er ist A, ein guter, ist er technisch gibt, der hat die Technik dazu und die Dynamik dazu, um da rauszukommen. Wenn er das nicht könnte, ja, wenn man jetzt sagen würde, so ein kleiner Spieler wie er, der kann es in der Premier League ja gar nicht schaffen, dann dürfte Mo Salah auch nicht Premier League spielen. Das ist einfach Schwachsinn. Der ist einfach, der wird vielleicht noch ein paar Kilo drauflegen müssen, der wird ein bisschen an sich arbeiten müssen, was so das betrifft, dagegen zu halten zu können, ein bisschen stabiler zu werden, in der Hüfte vielleicht auch, dann hat er die Technik dazu und die Dynamik dazu, um das zu können. Darüber mache ich mir gar keine Sorgen. Ganz normaler, wieder mal Prozess, in die Premier League reinzukommen. Deswegen überhaupt kein Stress, sehe ich überhaupt nicht so wild. Tottenham, ich mag Thomas Frank, nochmal, wisst ihr ja alle, wir mögen den und der muss einfach jetzt während der Saison was draufpacken und das wird er hinbekommen und die werden aber, nächstes Jahr wird der Sprung wird nächstes Jahr sein, da bin ich mir fast sicher. Wenn er bleiben darf, aber ich bin mir sicher,
ja,
dann wird der Sprung nächstes Jahr sein.
Also bitte, ich hoffe, also logischerweise, die wahrscheinlich ist sogar das größte Problem für Tottenham sind die Ergebnisse vor allen Dingen und aber mitunter auch die Leistungen in der Champions League. Und die haben ein relativ leichtes Programm, das heißt, denen müsste man eigentlich nach 4 Spieltagen fast zugetraut haben, dass sie sich fast schon qualifiziert hätten, auch ohne Playoff dann, also Zwischenrunde sozusagen. Und also wenn jetzt gegen Kopenhagen wieder was schief läuft, boah, dann habe ich Schwierigkeiten. Ehrlich gesagt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine hässliche Länderspielpause wird. Aber die werden niemals. Das Problem ist ja, guck dir mal die Tabelle in der Premier League an. Was haben wir alle geglaubt? Das ist also, das ist einfach kompletter Stuss. Klar ist alles super eng beieinander. Also wer war es denn? Ja, von 10, Liverpool ist von 10, glaube ich, zwischenzeitlich runtergefallen auf 3 gesprungen oder so. Das ist alles super, super eng beieinander. Aber das ist eine Ausbeute nach 10 Spielen. Da bin ich glücklich damit, muss ich sagen. Also wir müssen, ich weiß nicht wieso, das haben wir ja vor 2 Wochen schon mal besprochen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir alle vollkommen zu Überreaktionen neigen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Bei Xavi ist es doch das Gleiche. Also ja, das ist nicht gut. Und das ist sogar alarmierender, das, was er spielt und wie er spielt, wenn man jetzt nur mal rein das betrifft, als zum Beispiel Florian Wirtz. Wesentlich alarmierender für mich, weil da 0,0 Selbstbewusstsein drinsteckt. Der bringt so gut wie keinen Pass im finalen Drittel unter. Das ist ein Problem. Aber ich kann es doch einigermaßen erklären, warum dem so ist. Und das ist für mich das, so wie du es ja gemacht hast. Man kann den körperlichen Ansatz wählen. grundsätzliche Eingewöhnungsphase. Der kam ja auch super spät, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so, dass der da schon seit August mit rumturnt, sondern Frank wollte ja einen ganz anderen Spielertypen. Dann kriegen sie Xavi, der kommt dann quasi das erste Mal im Oktober hin, muss dann relativ schnell wegen Länderspielpause wieder weg und so weiter. Und jetzt haben wir gerade mal Anfang November und alle drehen schon ab. Also ich weiß nicht, was mit uns los ist. Ich weiß, manchmal frage ich mich wirklich, ob man nicht wirklich sowas wie einen Sportjournalisten-Führerschein bräuchte. Online ist ja eh klar, dass da manche einfach andere Dinge machen. Ich finde das manchmal, finde das schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, wo Tottenham auch herkommt letzte Saison. Die haben ja ein halbes Jahr lang auf den Sack bekommen, sagen wir mal ehrlich. Was haben wir denn jetzt geglaubt, dass die jetzt da hinkommen? Thomas Frank legt einmal die Hand auf und dann spielen die uns die Sterne vom Himmel. Ohne Kulusevski und ohne Madison. Was man ja auch nicht, also ich weiß nicht. Und Kolumbani ist ja genauso spät gekommen. Den durfte man ja eigentlich bis vor zwei Wochen noch nicht mal bewerten. Jetzt kommt er ja langsam mit Spielzeit da rein, aber eigentlich bis vor zwei Wochen war es unzulässig, den überhaupt zu bewerten, weil der hat mal fünf Minuten hier und mal sechs Minuten da bekommen, aber das ist ja witzlos. Also deswegen, ich weiß nicht, das mag ich nicht. Die Diskussion ist ja, mir.
Ich ziehe sogar noch eins weiter. Schaut euch mal die Liga an. Wer hat denn bis in dieser Saison noch kein Problem gehabt, außer Arsenal?
Selbst die haben Probleme gehabt. Überleg dir mal, wie wir am ersten Spieltag diskutiert haben. Ich habe selten eine schwächere Leistung von Arsenal gesehen. Das Ergebnis steht auf einem anderen Blatt Papier, aber leistungstechnisch, selbst die sind ja nicht, und da gibt's ja auch die Leute, die sagen, ja, das sind ja reine Standard-Merchants und sowas. Ja, und das kann man bei Tottenham auch sagen, wenn man halt nichts versteht von dem Spiel, weil es ist ja auch eine Qualität, sich überhaupt in diese Situation zu bringen. Und überlegt euch mal, was wir in der Saisonvorschau gesagt haben. Thomas Frank hat ganz klar für Tottenham identifiziert, sie haben eins der standardstärksten Teams der Welt. Also müssen sie sich auch in diese Situationen bringen. Und jetzt bringen sie sich in diese Situationen und jetzt schimpfen alle darüber, dass sie nur per Standards richtig gefährlich sind. Ja, Leute.
Ja, eben. Also ich sehe es auch. Ich finde es total Schwachsinn. Aber ja, die Diskussion ist sowieso, also das ist ja das, was ich meine. Du musst halt mal extrahieren. Du musst halt sehen, okay, es gibt Bewegungen in der Liga und die sind einfach gleich. Ja, alle haben ihre Probleme. Warum? Ist ja nochmal eine andere Diskussion. Ich glaube, das ist dieses Jahr schwieriger als letztes Jahr. Aber trotzdem, es ist so. Und dann kannst du doch nicht einfach sagen, ja, aber die haben jetzt ein gesondertes Problem. Warum? Haben doch alle. Also wir haben doch über City schon geredet, wir haben über Chelsea schon geredet, wir haben über Liverpool schon geredet, wir haben über Arsenal schon in kleinen Teilen geredet. Jetzt nicht mehr, Hut ab, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber ja, ich werde es nicht verstehen. Aber ja, ich werde es einfach auch nicht verstehen.
Wir sind schon am Ende angekommen. Ich glaube, dass wir thematisch soweit auch durch sind. Ich möchte nochmal zwei Sätze verlieren zu einem Team, das so ein bisschen unterm Radar läuft. Ich werde mich am Wochenende das ist ja ein schönes Duell immer gegen Crystal Palace, kümmern um Brighton Hove Albion. Da sind zwei Jungs dabei. Bei einem hatte ich es nicht auf dem Schirm und beim anderen gibt's das immer mal wieder. Diego Gomez hat zwei Tore geschossen und hat jetzt schon 7 Tore in allen Wettbewerben in der laufenden Saison. Ihr wisst ja alle, wo er herkommt. Wenn nicht, dann sag's gerne nochmal, von welchem Verein sie ihn verpflichtet haben. Kann man gerne sagen. Inter Miami nämlich, ganz genau. Jetzt mal ohne Witz, der entwickelt sich gerade überragend gut. Also das ist krass, finde ich. Wirklich, also wie der manchmal dazukommt, dass der einfach zum Abschluss kommt, finde ich brutal. Der ballert die ganze Zeit, aber der kann sich seinen, also im Basketball würde man sagen, der kann seinen eigenen Wurf kreieren. Der kriegt es irgendwie manchmal hin, dass er einfach einen Abschluss findet. Wahnsinn. Und es gibt ja gerade in England völlig zu Recht auch die Diskussion, ob nicht Danny Welbeck vielleicht sogar der zweitbeste englische Stürmer ist im Moment. Der ja zu Beginn der Saison echt seine Schwierigkeiten hatte und gerade spielt, als wäre er nochmal 24 und nicht andauernd verletzt gewesen. Der Typ ist 34, hat 6 Tore in 10 Spielen und ist mit ein Grund, warum bei Fabian Hürzelers Brighton so langsam aber sicher, glaube ich, die Lichter wieder angehen. Die hatten echt Schwierigkeiten, aber die sind auch genau in dieser Batterie mit drin an Teams, die sowohl nach oben als auch nach unten blicken könnten. Also mit einem Sieg wären die potenziell im Champions-League-Rennen drin. Mit einer Niederlage sind sie dann plötzlich wieder auf Rang 13 abgerutscht. Aber mein lieber Schwan, also das habe ich so nicht kommen sehen. Nicht ja. Schon wieder.
Ja, Special Interest.
Ja, aber
das ist ja der Miami-Quatsch.
Nein, bitte, Diego Gomez ist ja wohl, muss man. Übrigens, parallel, während wir hier aufnehmen.
Wie würde Oliver Kahn sagen, es ist mir scheißegal.
Während wir hier aufnehmen, hat David Beckham die Knighthood bekommen. Die Bilder gehen schon um die Welt vor King Charles.
Es ist alles so interessant für mich. Es ist ja Wahnsinn.
Ja.
Es ist unglaublich.
Glückwünsche bitte an mich.
Weil auf gar keinen Fall.
Ich habe sehr viel damit zu tun, dass er das bekommen hat. Ohne unser Treffen wäre es nie passiert. Das wisst ihr ja alle.
Logisch. So, jetzt machen wir zu. Ich muss arbeiten.
Ich auch.
Champions League steht an.
Gut, dann viel Spaß dir dabei. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Und schauen dann mal, wie es so aussieht, was alles so passiert ist. Vielleicht dann mit einem neuen Trainer der Wolves und so weiter.
Ich darf euch noch hinweisen, ich habe am Samstag Arsenal gegen Sunderland. Also ein nicht uninteressantes Duell. Jetzt muss ich schauen, Tabellenplatz 1 gegen 4. Ist es richtig? Ja, es ist richtig. Ich bin sehr clever. 1 gegen 4. Dann habe ich am Sonntag Aston Villa gegen Bournemouth. Also das Baskenderby und dann die Zusammenfassung von City gegen Liverpool, das würde jetzt eher weniger interessieren.
Aber also Sunderland, geiles Team, ohne Witz. Also diese zwei Achter, die da haben, habe ich schon mal gesagt, werde ich aber auch nicht müde. Das holt mich sehr ab, muss ich sagen, das Ganze.
Mich auch.
Ich bin bei, also ich habe ein geiles Wochenende, muss ich sagen, wenn das stimmt, irgendwie klingt das für mich ein bisschen komisch, aber ich bin bei Tottenham gegen Manchester United, meine ich, am Samstag, also frühes Spiel und dann am Sonntag kurzfristig jetzt noch gewechselt auf Palace Brighton, auch nicht so schlecht.
Not bad.
Das heißt, es ist auch nochmal vor der Länderspielpause allgemein ein schönes Wochenende, finde ich.
So ist es. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und natürlich wieder immer das obligatorische Cheers.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.